Ein kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Wir hatten bei der Aufnahme dieser Episode ein paar technische Schwierigkeiten, was dazu geführt hat, dass die Tonspur einer meiner Gäste etwas abgehackt klingt. Das konnten wir dann aber beheben und ab Minute 12 ungefähr ist davon nichts mehr zu hören. Los geht's!
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Ja, es ist wieder der Bredocast, der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg mit mir, Johanna Seebauer, und heute sprechen wir über Pornoplattformen. Diese Plattformen sind letztendlich ein Medium wie jedes andere auch, das es verdient, erforscht zu werden. Ganz besonders dann, wenn es um medienrechtliche Forschung geht. So denken Valerie Rhein und Martin Pferdmann, die heute bei mir zu Gast sind, und sie sagen, dass wir in diesem Bereich der Forschung noch einiges an Nachholbedarf haben. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo, vielen Dank.
So, ich stelle euch kurz vor, Valerie, du bist Juristin, assoziierte Forscherin am HBI und forscht im Bereich Media Governance und öffentliches Recht, bist aber eigentlich offiziell, ist dein Projekt, in dem du aktuell arbeitest, angesiedelt nicht bei uns, sondern
am Bayerischen Institut für digitale Transformation, genau.
Genau, der Vollständigkeit und halber erwähnen wir das an dieser Stelle.
Auch der Vollständigkeit halber. Ich bin Juristin und auch Kommunikationswissenschaftlerin, genau.
Richtig, die perfekte Mischung, um am HBI hier voll durchzustarten eigentlich.
Wir werden sehen.
Genau, du bist da auch PhD-Kandidatin und ehrenamtliches Mitglied im Verein Netzformer, im Verein für feministische Netzpolitik. Das wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen. Martin, du bist ebenfalls Jurist und forscht im Bereich Content Moderation und Völkerrecht bei uns am HBI und schreibst auch gerade an deiner Doktorarbeit. Und bist zusätzlich an einem graduierten Kolleg mit dem Namen?
Das Recht und seine Lehre in der digitalen Transformation heißt das an der Uni Hamburg, genau.
Wenn man sich so Statistiken ansieht mit den meist geklickten Websites der Welt, dann sind da meistens zumindest eine Pornoseite ist da unter den Top 10 dabei. Das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht überraschend. Was allerdings sehr überraschend ist, ist, dass diese Plattformen, die anscheinend eine so große Rolle spielen, zumindest statistisch, dass diese Plattformen in den Debatten über Plattformregulierung, wie wir sie heute an jeder Ecke führen, meistens nicht vorkommen. Und da sagt ihr beide, das kann so nicht weitergehen und da ist Aufholbedarf. Wann ist euch zum ersten Mal bewusst geworden, dass das ein Problem ist? Und was hat euch dann dazu bewogen, dass ihr da weiter dran forscht?
Also bewusst geworden ist uns das Problem spätestens im Winter vergangenen Jahres, als auf der Plattform Pornhub, die eben auch eine Pornografie-Seite bzw. eine Plattform, auf der User-Generated Content Pornografie hochgeladen werden kann und angeschaut werden kann, wurden knapp 80% der Inhalte gelöscht. Aufgrund eines Berichtes aus der New York Times, der beschrieben hatte, dass Missbrauchsmaterial, also Material von dokumentierten Kindesmissbrauchs, auf Pornhub vorhanden ist. Und dadurch mehrere Folgewirkungen ausgelöst worden sind und eine davon war, dass sehr viele Inhalte gelöscht wurden. Das Ganze wurde dann aber in der Fachcommunity rund um Plattform-Governance kaum diskutiert, beziehungsweise uns ist aufgefallen, dass es eigentlich gar nicht besprochen worden ist und dass das eben in einem krassen Missverhältnis zu anderen Fällen steht, die ja mit sehr hoher politischer Brisanz aufgeladen sind, beispielsweise wie das Banning von Trump, von Facebook und Co. Ich würde sagen, da ist uns das besonders aufgefallen.
Wenn wir jetzt in dieses Thema einsteigen, vielleicht können wir das so ein bisschen abgrenzen, das Thema. Also wenn wir über Porno-Plattformen reden, worüber reden wir denn da genau und worüber reden wir nicht? Also ich weiß, Juristinnen und Juristen haben immer für vieles so eine exakte Definition. Gibt es denn für Porno-Plattformen eine juristische Definition? Oder in welches juristische Fass würde das reinfallen?
Man kann sich auf jeden Fall eine konstruieren. vor allen Dingen taucht ja Pornografie sozusagen als Begriff im juristischen Kontext, im Jugendschutz auf. Und da gibt es auch Definitionen, die sind aber jetzt für unseren Zugriff und was wir so spannend finden, gar nicht so wichtig. Also natürlich ist klar, dass es sozusagen um Inhalte geht, die dazu dienen, sexuelle Erregung hervorzurufen und häufig sexuelle Handlungen darstellen. Das ist sozusagen, das würde ich sagen, reicht für uns fast schon als Arbeitsdefinition. Die juristischen Feinheiten, wenn es dann darum geht, dass es bestimmte Straftatbestände geht, um bestimmte Straftatbestände gibt, in denen an Pornografie angeknüpft wird, die ist dann feinziselierter und so, aber die ist, glaube ich, für unser Gespräch heute gar nicht so wichtig. Für uns ist erstmal das, was ich gesagt habe, glaube ich, als Überbegriff jetzt reicht das.
Aber in der Debatte um Plattformregulierung, da würden dann wahrscheinlich so Plattformen wie Pornhub und YouPorn reinfallen, wo auch User selbstständig Videos hochladen können. Allerdings, man würde da jetzt wahrscheinlich nicht an der Webseite einer Pornoproduktionsfirma reinfallen, die ausschließlich ihre eigenen Filme hochlädt. Ist das so richtig?
Ja, ich würde sagen, diese Seiten wie Pornhub und YouPorn und Xhamster und Co. haben ja genau diesen Aspekt zusätzlich, dass eben nicht nur ein professioneller Produzent, eine professionelle Produzentin diese Videos hochladen kann, sondern dass es eben auch eine Beteiligung von einer Community gibt auf verschiedenen Ebenen, die eben eigene Inhalte hochladen kann, Inhalte runterladen kann. Also quasi diesen Aspekt der Beteiligung mehrerer Personen und nicht nur quasi das Anbieten gewisser Inhalte.
Kann man sagen, das ist Pornhub, ist das YouPorn für Pornografie, das YouTube für Pornografie?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, vielleicht ist YouTube verhältnismäßig noch ein etwas größerer Monopolist und es gibt noch mehr Wettbewerber bei Pornhub. Das würde ich jetzt nicht so 100% gleich sehen unbedingt, aber das Unternehmen, das hinter Pornhub steht und generell die sozusagen die großen, diese großen YouTube-artigen Seiten, aber halt für Pornos, haben auf jeden Fall jeweils dann erhebliche Marktanteile und sind natürlich, darauf kommen wir dann wahrscheinlich auch gleich, dadurch auch einfach extreme Gefahrenquellen, weil dadurch, dass hier noch an von der Qualität her und auch, falls mal was dahin gelangt, was da vielleicht nicht hin sollte, auch von der Eingriffsintensität her nochmal eine andere Situation besteht als jetzt auf YouTube, ne?
Und welche Gefahrensituationen ergeben sich denn konkret? Was seht ihr da problematisch aus einer juristischen Perspektive?
Vielleicht direkt, weil ich es gerade schon so angeschnitten hatte. Natürlich, Valerie sprach ja eben auch schon darüber, dass dokumentierter Kindesmissbrauch eine große Rolle spielt. Sicherlich genau. Und in unserem jetzigen, sozusagen in unserer jetzigen Forschung kommen wir auch sehr zu dem Thema aus einer Perspektive, die vor allen Dingen auch darüber nachdenkt, wie man also nicht einvernehmlich hochgeladene oder aufgenommene Materialien von diesen Seiten entfernen lassen kann. Und da kann man non-consensual Porn sagen oder so, im politischen Diskurs kann man vielleicht auch schon von digitaler Gewalt sprechen, aber jedenfalls diese Art von Inhalten sind natürlich besonders relevant, wenn es jetzt darum geht, wie auf diesen Plattformen Inhalte zugelassen oder auch entfernt werden.
Und das sind ja aber auch Themen, die wenn sie sich auf andere Plattformen wie Facebook oder Twitter und so weiter beziehen, dass das schon in den Plattformregulierungsdebatten immer wieder diskutiert wird, oder? Also das Stichwort Hass im Netz und so weiter. Woran liegt es, dass man die Porno-Plattformen immer außen vor lässt?
Das ist eine gute Frage, die wir uns auch selber anfänglich gestellt haben. Und so eine richtig sachliche Antwort haben wir da nicht finden können. Wir haben uns mit mehreren ForscherInnen auch international unterhalten, denen quasi Ähnliches aufgefallen ist wie uns, dass es eben ein extremes Missverhältnis gibt zwischen der Nicht-Debatte um Pornografieplattformen und dem, was bei sozialen Netzwerken beispielsweise im Diskurs schon vorhanden ist. Und oft haben wir herausgehört, dass das einfach vielleicht zwei Ebenen hat, dass das nicht diskutiert wird. Einerseits, dass nach wie vor so ein Stigma um diesen Plattformen herum schwirrt, also dass man irgendwie sich lieber dieser Thematik nicht annimmt. Und das nächste ist, was wir vielleicht auch selbst in unserer eigenen Arbeit zu Pornografie-Plattformen festgestellt haben, dass das einfach eine super viele vielschichtige Problematik ist oder also diese ganze Plattform-Governance oder Plattformstrukturierung von Pornografie-Seiten einfach so viele Dimensionen und politische Zündstoffe in sich aufweist, dass es sehr schwierig ist, darin überhaupt richtige Ankerpunkte zu finden, in denen man sagen kann, das ist jetzt das einzige Thema, was gerade zentral wäre, oder das ist jetzt quasi, kann man jetzt einfach so sagen, so formulieren, ohne die Befürchtung einzugehen, dass man gleich politisch wieder einen krassen Fehltritt irgendwie vollzieht. Ich glaube, das könnten Aspekte sein, warum es bislang nicht so sehr thematisiert ist.
Wie würde so ein Fehltritt aussehen? Wie kannst du das ein bisschen beschreiben? Mit einem Beispiel vielleicht?
Ja, also als Fehltritt würde ich zum Beispiel bezeichnen, dass man AkteurInnen in dem ganzen Diskurs falsch einschätzt, beziehungsweise nicht in dem ganzen Diskurs, sondern in dem ganzen Geschehen. Also wir hatten ja irgendwie anfänglich darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel diesen New York Times Bericht gegeben hat, der auslöste, dass diese extremen Löschungen auf Pornhub als ein Beispiel vorgenommen worden sind. Und bei eben allen AkteurInnen, die auf diesen Gegenstand einwirken, habe ich den Eindruck bislang, dass viele politische Interessen oder Anliegen damit verfolgt werden. Also es gibt zum Beispiel in Nordamerika auch eine große Petition, die auch Pornografieplattformen zum Gegenstand hat, die aber von einer Organisation betrieben wird, die christlichen FundamentalistInnen sehr nahe steht. Das heißt, im Grunde unterstützen sie Anliegen, die in Teilen vielleicht mit dem übereinstimmen, was wir jetzt sagen würden in puncto, es muss ein größerer Opferschutz folgen oder Plattformen müssen anders ausgestaltet werden, um einerseits Opferschutz zu gewährleisten, andererseits den Zugang für SexarbeiterInnen. Und gleichzeitig macht man sich dann schnell mit Positionen gemein, die man gar nicht innehaben möchte. Mhm. Und das wäre dann zum Beispiel ein solcher Fehltritt, würde ich sagen. Und da muss man sehr abgrenzungssensibel sein.
Wollen wir vielleicht mal versuchen, so ein bisschen das Unternehmen oder das System Pornhub aufzudröseln? Weil ich weiß, das ist eine gar nicht so unkomplexe Geschichte, die da dahinter steht. Wie ist denn die Plattform Pornhub eigentlich aufgebaut? Also wir nehmen jetzt Pornhub mal als Beispiel. Ich weiß, da steckt ein Unternehmen dahinter, das auch noch andere bekanntere Porno-Plattformen betreibt. Das werdet ihr mir sicher gleich erklären. Aber wie ist das aufgebaut? Wer steckt da dahinter? Wie funktioniert das, da Videos hochzuladen? Gibt es da irgendwelche Schranken jetzt schon? Könnt ihr das da so ein bisschen erklären?
Ja, also ich muss noch dafür einmal zurückgreifen auf diese generelle Frage von, wie verändern sich eigentlich private Regeln im Internet? Weil dann versteht man auch, glaube ich, am besten vielleicht, was hier passiert. Also dass die generelle Entwicklung, die wir gesehen haben, zumindest bei den sozialen Netzwerken, und das ist diese Vergleichsperspektive, die für uns so wichtig ist, ist, dass sich eigentlich diese Situation auf einmal formulieren, private Unternehmen, Anforderungen dafür, wann gegen Inhalte vorgegangen wird, gegen Äußerungen oder jetzt hier in dem Fall gegen Darstellung vorgegangen wird und wann nicht. Und wie entwickelt sich das, wie die Unternehmen diese Regeln dafür formulieren? Und wir haben zum Beispiel bei sozialen Netzwerken gesehen, dass das so eine dreistufige Entwicklung war über die letzten Jahrzehnte. Erstmal eine ziemliche Anarchie und Beliebigkeit und ein sich zurückziehen auf, wir sind nur technische Infrastruktur, wir haben mit den Inhalten nichts zu tun, hin zu einem sozusagen Intervenieren im Hinblick auf Beeinträchtigung einzelner Rechte. Und jetzt entwickelt sich das immer stärker zu einer Diskussion über eigentlich Verfahren und Institutionen, die diese Form privater Regulierung verbessern sollen. Und bisher hat sich diesen Dynamiken eigentlich so die Porno-Plattformbranche ziemlich verwahrt. Also die haben es geschafft, in der relativ dunklen Ecke, in der sie ja unterwegs sind, zumindest jetzt, was die Transparenz der Unternehmensstrukturen und aber auch die Nachvollziehbarkeit ihrer Regeln und Praktiken angeht, haben sie es geschafft, ziemlich im Dunkeln zu bleiben. Und das hat jetzt angefangen, sich zu verändern. Und das finden wir so spannend, weil das natürlich jetzt hier wird nicht das Gleiche passieren, sind weiterhin ganz andere strukturelle Faktoren, die irgendwie bestimmen, wie die Unternehmen sich verhalten werden. Aber zumindest erste Anzeichen gibt es, dass es sich jetzt in eine ähnliche Richtung entwickelt, wie sozusagen Praktiken, die wir schon ganz lange sehen auf sozialen Netzwerken und in sozusagen anderen, nicht allein auf Pornos oder überhaupt auf Pornos bezogene Medien.
Und welche Praktiken sind das beispielsweise?
Also zum Beispiel, dass man Beschwerdeverfahren schafft, die die Möglichkeit bieten, Entscheidungen überprüfen zu lassen. Zum Beispiel, dass man Regeln veröffentlicht, die nicht nur beinhalten, wir behalten uns vor, Dinge zu entfernen, sondern die darlegen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Verfahren von wem etwas entfernt wird und wie gesagt, wie man sich dagegen wehren kann. Das soll nicht heißen, dass das jetzt schon, umfangreich umgesetzt würde von den Unternehmen. Es ist weiterhin riesige Nachholbedarfe und sehr berechtigte Forderungen auch nach stärkerer Regulierung. Man darf ja auch nicht vergessen, dass in der derzeitigen Form diese Plattformen eigentlich in Deutschland auch jugendschutzrechtlich nicht zulässig sind, weil die keine, sozusagen keine Jugendschutzfilter oder Vorsperren eingebaut haben. Insofern, ist sozusagen viel berechtigte Kritik, die man äußern kann, aber es sind zumindest erste Zeichen, dass es doch so etwas wie eine kleine iterative Verbesserung von den Regeln dieser Unternehmen gibt und das ist ganz interessant.
Aber was könnte ich denn zum Beispiel unternehmen, wenn ich auf einer dieser Plattformen ein Video von mir finde, das irgendjemand sich erhackt hat und dann da hochgeladen hat? Kann ich da irgendwie vorgehen?
Vielleicht fange ich kurz an, aber dann übergebe ich gerne an dich, Valerie, weil ich gerade schon was gesagt hatte. Eine ganz naheliegende sozusagen Hilfestellung ist, sich an inzwischen ja existierende NGOs zu wenden, die helfen auch dabei dagegen vorzugehen. Also man kann sich an das Unternehmen wenden und den Inhalt melden und je nachdem, wie ich sage es mal so salopp shady oder wie ja wenig vertrauenswürdig das Unternehmen ist, sind diese Verfahren mehr oder weniger effektiv. Das unterscheidet sich sehr zwischen den Plattformen. Wir konnten das jetzt sozusagen nicht simulieren, aber zumindest nach den Erfahrungsberichten, die wir gehört haben, ist es wohl auch so, dass Pornhub vergleichsweise und innerhalb seiner Wettbewerber schnell auf diese Meldungen reagiert. Man kann sich aber auch spezifisch, wie gesagt, an NGOs wenden, die dann dabei helfen, dagegen vorzugehen. Und da gibt es auch gerade neue Initiativen. Vielleicht willst du dazu was sagen, Valerie?
Ja, gerne. Also es gibt zum Beispiel die Initiative Anna Nackt, die auch parallel eine Petition zu dem ganzen Thema gestartet hat. Und die unterstützen einen mit quasi Richtlinien oder nein, mit Vorschlägen oder Anleitungen, wie man eben bestmöglich dagegen vorgeht. Und da gibt es auch relativ ausgewiesen unterschiedliche Schritte, die man da ergreifen kann. Und was sie aber auch machen in ihrer Initiative beziehungsweise NGO ist, dass sie aufzeigen, was gerade alles nicht funktioniert, weil Plattformen in gewisserlei Hinsicht, also Plattformen mit pornografischen Inhalten, gesetzlich so noch nicht erfasst sind, wie das zum Beispiel andere Plattformen wie YouTube sind. Also aufgezeigt wird immer die Problematik, dass sie eben, oder das, was wir kennen, ist, dass die normalen Verfahren, die man einleiten könnte, eben auch auf dem öffentlichen Weg, beispielsweise eben eine Anzeige zu stellen und dann quasi das in Gang zu setzen, dass man eben ein ganz normales polizeiliches Verfahren vornimmt, scheitert häufig daran, dass man irgendwie gar keine Ansprechpartner im Inland hat bei diesen Plattformen. Und das ist nicht der Fall, weil sie nicht dazu verpflichtet sind derzeit nach der derzeitigen Gesetzeslage, weil eben diese Plattformen mit pornografischen Inhalten momentan nicht von diesem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfasst sind, die PlattformbetreiberInnen dazu verpflichten, eben AnsprechpartnerInnen im Inland jeweils vorhanden zu haben. Und das sind eben Forderungen, die von der Initiative über die konkrete Betroffenenhilfe hinausgehend auch ausgehen, dass sie sagen, diese Pornografieplattformen müssen besser erfasst sein von der Gesetzeslage. Also sie müssen quasi auch gesehen werden und auch in dem ganzen, in der ganzen bildbasierten Gewaltdebatte muss eben auch den Plattformen jetzt ein eigener Gehalt und eine eigene Verantwortung zukommen, was eben besser zu bewerkstelligen ist, wenn es eben effektivere Beschwerdewege gibt oder Durchsetzungswege, dass eben quasi die eigenen Rechte gewahrt werden. Und das faktisch zu tun, ist derzeit relativ schwierig und ein relativ zäher Prozess, würde ich so einschätzen, nach dem, was wir so gehört haben.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das nimmt ja die Plattformbetreiber in die Pflicht, dafür zu sorgen, dass illegale Inhalte, die User hochgeladen haben, dafür zu sorgen, dass die gelöscht werden. Und wenn das nicht geschieht, dann droht ihnen Strafe. Und davon sind Porno-Plattformen nicht erfasst. Warum ist das so?
Ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz knüpft halt an soziale Netzwerke an. Und soziale Netzwerke sind dann legal definiert im Gesetz auf Seiten, die 2 Millionen registrierte Nutzer im Inland haben und die sozusagen dazu bestimmt sind, dass man alle möglichen Inhalte teilen kann. Das heißt, hier quasi so eine Art thematische Eingrenzung könnte schon dem entgegenstehen, dass sie erfasst sind. Jedenfalls wird bei den meisten auch die Grenze mit den registrierten Nutzern nicht genommen sein. Und wie gesagt, das sind dann auch nicht beliebige Inhalte, die hier hochgeladen werden können, sondern spezifische. Da kann man in den Details auch sicherlich diskutieren, weil durchaus auch auf Pornhub zum Beispiel andere Inhalte als jetzt nur pornografische hochgeladen werden teilweise, aber spätestens aufgrund der Anzahl der Nutzer wird der nicht ausreichend registrierten Nutzer bei diesen Seiten, sind die nicht erfasst.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Plattform Pornhub sprechen, damit man auch so ein bisschen ein besseres Bild dafür bekommt, wie die auch so arbeiten. Also wer, wenn da User und Userinnen ihr Material hochladen, was geschieht denn da zuerst damit? Guckt sich das jemand an, bevor das dann online geht, oder wird da einfach alles rausgeblasen, was halt reinkommt?
Also wir können jetzt nur auf das zurückgreifen, was Pornhub von sich selbst erzählt. Ob das tatsächlich so ist, können wir so natürlich nicht überprüfen, weil eine ziemlich große Intransparenz vorliegt. Aber den Aussagen von Pornhub zufolge wird der Inhalt, bevor er veröffentlicht wird, geprüft. Also ob eindeutig sexuelle bildbasierte Gewalt vorliegt oder nicht. Angeblich durch Personen und durch solche Upload-Filter, die auch sicherstellen sollen, dass Inhalte, die schon mal gelöscht wurden, aus Gründen nicht nochmal hochgeladen werden können. Ob das tatsächlich erfolgt, ist uns natürlich so nicht bekannt. Was interessant ist an der Plattform Pornhub ist, dass man das in einem größeren Kontext noch sehen muss. Also Pornhub ist ein Angebot von einer gewissen Firma, MindGeek, die mehrere unterschiedliche Porno-Plattformen anbietet und quasi so ein bisschen ausgelöst wurde aus diesem MindGeek-Universum und so, nachdem dieser New York Times-Bericht veröffentlicht worden ist, sozusagen neu gestaltet worden ist. Also im Vergleich zu anderen MindGeek-Plattformen ist Pornhub diejenige, welche, die sich schimpft, besonders rechteschonend zu sein und so ein ganz sicheres Beispiel für Pornografie-Plattformen im Internet zu sein. Und genau, eben solche unterschiedlichen Mechanismen für die Inhaltskontrolle vorhält, gewisse Content-Moderation-Standards hat angeblich, wir wissen es nicht genau, und versucht quasi ein Umfeld zu schaffen, in dem man sexuelle Inhalte konsumieren, rezipieren kann, hochladen kann, ohne dass daraus eine besondere Gefahr herausginge, sozusagen.
Und das ist natürlich auch total absurd, ne? Gerade das, was Valerie erwähnt hat, dass Pornhub quasi sich vergleicht dann mit sozusagen sozialen Netzwerken, die eine ganz andere Gefährdungslage auch einfach haben, was bestimmte persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte angeht, und sagt, wir sind ja die Einzigen, bei denen jetzt eine Verifizierungspflicht zum Beispiel besteht, und deshalb sind wir jetzt das sicherste aller Angebote. Dieser Vergleich ist natürlich an sich total absurd, weil sie natürlich auch ganz andere Gefahren schaffen und deswegen dann auch sinnvollerweise mehr tun müssen, um sozusagen diese Gefahren einzugrenzen.
Und gut, angenommen, das stimmt so, wie Pornhub das von sich selbst behauptet, dass sie irgendwelche Filter da laufen haben, die Missbrauch erkennt oder gewaltvolle Inhalte erkennt und dann sofort rausnimmt aus der Plattform. Aber was man ja wahrscheinlich schwer erkennen kann in diesen Videos, ist, ob die Handlung, die da zu sehen ist, einvernehmlich war. Wie könnte man denn da sicher gehen, dass diese Gefahr auf jeden Fall gebannt ist? Ist das überhaupt möglich?
Ich finde das sehr schwierig, da irgendwie zu entwickeln, was da bestmöglich vorhanden sein müsste tatsächlich. Also das ist vielleicht auch gar nicht so sehr der Blick, den ich oder wir jetzt spezifisch auf das Thema haben, sondern wir nehmen, glaube ich, gerade eher so eine beobachtende Perspektive an, die versucht nachzuvollziehen, welche Kräfte im quasi Raum des Internets und Unternehmensstrukturen darauf eingewirkt haben, welche Entwicklungen sich nachvollzogen haben oder welche Entwicklungen ausgelöst worden sind und gar nicht so sehr den Blick, was jetzt ganz konkret passieren müsste. Es fällt mir schwer, das zu sagen.
Ja. Ist halt auch einfach ein extrem vielschichtiges Thema, so wie ich das jetzt wahrnehme.
Ja.
Und ja, ich versuche das noch ein bisschen, ich bin stimme komplett mit Valerie überein, noch ein bisschen zu konturieren.
Ja.
Und was wir so faszinierend finden, ist einfach, wie doch jetzt sich auch so dunkle Flecken regulatorisch, sage ich mal, im Internet schließen, ohne dass Staaten jetzt irgendwie effektiv einen Zugriff darauf gefunden hätten oder dass alle möglichen Maßnahmen, die seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert werden, wenn Regulierer sich vermeintlich ohnmächtig irgendwelchen Angeboten im Internet gegenübersehen, ne? Sei es jetzt Netzsperren oder alle möglichen Schritte, die man gehen könnte. Das alles ist jetzt eigentlich nicht das, was dazu geführt hat, dass jetzt diese kleine Veränderung zumindest eingetreten ist, die ja immerhin eine ist, in einem Umfeld, wo nicht viel passiert ist, sondern es sind letztlich Kreditkartenfirmen gewesen, die hier auf einmal die Schrauben angezogen haben und dazu beigetragen haben, dass wir jetzt da graduelle Verbesserungen sehen. Und ob man jetzt dieses Involvement von Zahlungsdienstleistern, die auch keine nachvollziehbaren Regeln dafür haben, unter welchen Voraussetzungen sie wann solche Schritte ergreifen, ob wir die dann noch wieder gut finden oder nicht, ist noch mal eine andere Frage. Aber einfach, wie sich hier verschiebt, was eigentlich reguliert wird und von wem, ist für uns sehr interessant.
Ja, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Ne? Das ist ja ein Journalist gewesen bei der New York Times, der diesen Artikel geschrieben hat und von vermeintlichem Missbrauch auf Missbrauchsvideos auf Pornhub geschrieben hat. Daraufhin haben sich die Kreditkartenfirmen zurückgezogen und daraufhin hat Pornhub neue Standards eingeführt. Das ist schon.
Genau.
Aber braucht es denn, also würdet ihr euch wünschen, dass es da jetzt einen staatlichen Ansatz gibt, einen maßgeschneiderten Regulationsansatz für Plattformen mit pornografischen Inhalten?
Also ich würde mir wünschen, dass es zumindest eine Erfassung dieser Plattform schon mal gibt. Also dass es eine Erfassung gibt, die klarstellt, dass Plattformen hier auch eine Verantwortung haben und dass es eben natürlich nicht, also dass natürlich die Leute, die Inhalte hochladen, dafür zu verantworten sind, dass nicht konsensuelle Inhalte hochgeladen worden sind, aber dass eben der Plattform, die diese Inhalte veröffentlicht, zum Download anbietet und so weiter und so fort, eben einen eigenen Verantwortungsbelang hat und dass das eben auch regulatorisch erfasst ist. Das wäre so mein Wunsch daran. Und das Ganze wäre ja sehr schön, wenn es auch durch staatliche Regulierung erfolgen würde, denn wir sehen ja, dass ja Regulationsentwürfe auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene vorhanden sind, also auf nationaler Ebene auch eben Regulierungen, die Plattformen eben erfassen. Und ich fände das, oder ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig wäre, dass eben auch diese spezifischen Plattformen anzuwenden, um eben da auch das besondere Gefährdungspotenzial, das einfach ein anderes ist als in normalen oder anderen sozialen Netzwerken, entsprechend abzubilden.
Ich glaube auch, dass, also ich meine, wenn man sich was wünschen kann, dann wäre natürlich als allererstes mal wünschenswert, dass man effektiv bestehendes deutsches Jugendschutzrecht auch im Netz durchsetzen kann, was extrem schwer fällt. Dennoch muss man, glaube ich, es macht wenig Sinn, jetzt ewig bei dieser Unzufriedenheit dann zu verharren, sondern man überlegt sich dann, ja gut, was sind die Stellschrauben, an denen das vielleicht gerade sogar wahrscheinlicher erscheint, dass gedreht wird. Und deswegen finde ich das schon auch aus, jetzt nicht nur aus einer wissenschaftlichen, sondern auch aus vielleicht einer Advocacy oder also, dass man sich bestimmte Verbesserungen auf den Plattformen wünscht, Perspektive interessant mit diesen Kreditkartenfirmen. Ne? Und ich bin mir sicher oder weiß, wir haben ja auch mit einigen AktivistInnen in dem Umfeld gesprochen, dass die das auch sehr genau beobachten, Und ich könnte mir vorstellen, dass hier die tatsächliche Entwicklung, also irgendwelchen Regulierungsbestrebungen, wenn sie dann auf den Weg kommen, enteilt, dass also jetzt auch sozusagen zukünftig sich in dem Bereich Forderungen aus der Zivilgesellschaft dann unmittelbar an solche, im Tech-Stack sagt man ja, ne, also solche weitere Vermittlungsdienste, die sozusagen noch über, in Anführungsstrichen, diesen Plattformen angesiedelt sind, wie zum Beispiel Hoster oder Services wie Cloudflare oder vielleicht auch Zahlungsdienstleister, also alle möglichen anderen Mittler, die auch noch weitere mögliche Ansprechpartner sind, dass die immer stärker eine Regulierungsrolle rücken, wenn woanders dieser Druck sozusagen sich kein Gehör verschafft.
Ihr macht ja mit eurer aktuellen Forschung so eine Art Bestandsaufnahme von diesem Themenkomplex. Kann man vielleicht sagen, was werden eure nächsten Schritte sein in dieser Hinsicht?
Unsere nächsten Schritte werden vermutlich sein, dass wir versuchen, weiter herauszuarbeiten, wo genau die, also welche Unterthemen darin eingegliedert sind, also wie viel, also oder das Herausstellen der Vielschichtigkeit der Problematik. Und dann werden wir sicherlich gucken, was wir damit dann weitermachen können, also in welche Richtungen wir da weiter ansetzen können, was für Entwicklungen sich weiterhin abzeichnen und die weiterhin beobachten. Und sicher, so wie wir das jetzt auch machen, viel in Kontakt stehen mit Personen, die in unterschiedlichen Rollen in der ganzen Thematik involviert sind. Also eben beispielsweise die angesprochenen AktivistInnen, aber auch eben auf regulatorischer Ebene. Und ansonsten ist uns das einfach insbesondere ein Anliegen, da auch so ein bisschen den Transfer zu machen, wie wir das jetzt hier in dem Podcast tun. Also das Thema einfach so ein bisschen publik zu machen und darauf hinzuweisen, dass es eben diese Diskrepanz im Diskurs gibt und dass wir versuchen, dass das quasi als Thema stärker auftaucht und wahrgenommen wird, was sowieso derzeit viel passiert. Damit da vielleicht eben auch eine andere Ebene an Kontrolle sozusagen oder an wissenschaftlicher Kontrolle irgendwie existieren kann.
Ja, und vielleicht noch dazu, wir sind natürlich auch im Gespräch und auch weiterhin total interessiert, uns auszutauschen mit Menschen, die in Unternehmen, die solche Plattformen betreiben, arbeiten oder gearbeitet haben, uns auszutauschen, auch wenn nötig natürlich vertraulich. Weil das natürlich sehr interessant für uns ist, wie die Praktiken da ablaufen. Es gibt ja auch tolle investigative Arbeit von journalistischer Seite schon zu den Plattformen. Valerie, du hast dich, glaube ich, damit mehr befasst, aber in diese Richtung ist es natürlich auch jetzt hier extrem wichtig, weil wir uns immer in einem, sozusagen unser Forschungsfeld oszilliert irgendwie immer so ein bisschen zwischen dem faktischen, dem, was dort sozusagen passiert, wie wirklich die Teams strukturiert sind, wie Inhalte entfernt werden, was die Arbeitsanweisungen sind intern und dann dem, was jetzt so dann manchmal ja auch nur theoretisch in den AGB steht und was die Unternehmen von sich behaupten.
Das heißt, wir könnten hier eigentlich einen kleinen Aufruf machen, sollte dies jemand hören, der oder die Einblick hat in dieses Thema, kann sich derjenige, diejenige bei euch melden, oder?
Unbedingt. Ja, sehr gerne.
Okay, dann vielen Dank, ihr zwei, für diesen ersten sehr spannenden Einblick in ein Thema, das noch nicht sehr gut ausgeleuchtet ist, scheint es. Aber ich hoffe, ihr werdet das bald ändern mit eurer Forschung. Und ich hoffe, wir werden auch bald wieder mal zu diesem Thema sprechen. Unten verlinkt ist auf jeden Fall die Petition, von der Valerie gesprochen hat, Anna Nackt. Die kann man sich gerne anschauen. Und vielleicht auch noch wenn ihr mir die Adressen sagt von den NGOs, bei denen man sich melden kann, falls man Opfer geworden ist und unerwünscht Videomaterial von einem selbst im Internet gefunden hat, an die man sich wenden kann, dann eure beiden Twitter-Kanäle und E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen verlinken wir natürlich auch, falls jemand euch kontaktieren will. Und ja, ansonsten was, das würde ich sagen. Dann vielen Dank nochmal an euch und auch danke fürs Zuhören.
Danke dir.
Ja, bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
Genau, vielen Dank. Ciao. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.